Schuss vorm Buch.
Frau Komatschi und der Wackelkontakt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer sehr weit wecken Folge von Schuss vorm Buch. Heute mit Steffi und
Mats
aus
Chicago.
Wir sind in Chicago und sitzen gerade in der Hotelbar und haben uns hier mit Jenga-Klötzchen an improvisierten Mikrofonständer gebastelt. Also mit ihm überdimensionalen großen Jenga-Stäbchen.
Ja.
Und zwei Flaschen alkoholfreiem Bier.
Und man muss dazu sagen, wir haben heute Ansteckmikros und die haben wir auf den Bierflaschen positioniert. Also das wird eine sehr besondere Folge, glaube ich.
Ja, genau. Alle, die das sehen wollen, wir werden das gleich noch filmen und dann online stellen.
Ja, aber sieht super aus.
Sieht super aus, ne?
Ja, ich spreche gerne eine Bierflasche. Gar kein Thema.
So, und Punkt zwei, dass wir direkt, dass keine Missverständnisse aufkommen, wir reden nicht über... Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern. Ich gehe gern aus, ich glühe gern vor, mir haut's die Sicherungen raus.
Ich dachte, ich saug die Kernkraftwerke.
Ja, das war die zweite Stroh, das war der zweite.
Ja. Ja, ihr seht, wir sind wahnsinnig professionell unterwegs,
genau,
textsicher, also,
genau,
wie
darum,
immer.
Darum geht's nicht, sondern Wackelkontakt heißt auch der neue Roman vom österreichischen Autor Wolf Haas.
Und ich habe dabei Frau Komatschi empfiehlt ein Buch. Momentchen, ich muss jetzt gerade mal gucken, wie die Autorin heißt, die ich dann sicherlich auch richtig ausspreche oder halt auch nicht. Michiko, keine Brille auf. Aoyama. Also. Michiko Aoyama. Michiko Aoyama.
Alles klar. So. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Mit der Buchbeschreibung.
Mir ist das egal.
Und dann fange ich an, weil ich muss sagen, es ist das zweitseltsamste Buch, was mir bis jetzt untergekommen ist.
Echt?
Ja.
Das Seltsamste war das mit dem Oktopus.
Nee,
wo
das
die Arme miteinander sprechen konnten.
Nee, das Seltsamste war auch ein, glaube ich, japanischer Autor, den ich jetzt den Namen wieder nicht hinkriege, wo die Story war, dass dieser eine Mensch da zu irgendeinem Konzert gehen soll und dann...
Das mit dem Piano, mit dem Pianisten.
Genau, ja. Das dauert, also das war das Verwirrendste.
Also ich wollte ja jetzt nicht von dir wissen, welches das seltsamste Buch war, sondern wie du dein Buch gefunden hast. Oder soll ich mit meinem anfangen, jetzt wo wir bei japanischen Büchern sind?
Nee, ich erzähl's kurz. Also ich fange auf jeden Fall mit der Handlung an, weil ich die wirklich sehr... verwirrend ist es gar nicht. Es ist halt einfach so auf mehreren Ebenen. Also die Grundgeschichte ist, dass ein Mensch in seinem Zimmer zu Hause darauf wartet, dass der Elektriker kommt und liest dann ein Buch über diesen Elektriker. Und dieser Elektriker liest auch ein Buch über den Mensch, der auf ihn wartet.
Aha, Buch im Buch im Buch.
Buch im Buch im Buch. Und das ist, das switcht halt immer hin und her. Und das Problem ist irgendwie, oder das Faszinierende finde ich, dass die Übergänge so gut sind. Also man hat ja immer das Problem, dass wenn man von der Situation, wo der Typ wartet, in die andere Geschichte muss. Und es ist immer so, dass irgendetwas passiert.
Ah, er macht das nicht am Kapitelende, sondern wechselt quasi on the fly.
Fließen.
Oh.
Und das Lustige ist, dass er es immer so macht, dass du, dass es so total natürlich ist. Also er wartet jetzt auf den, fangen wir mal einfach ein simples Beispiel, er wartet auf den Elektriker, geht, setzt sich dann hin, wartet auf den und liest dann halt ein Buch. So. Und dieses Buch, wenn jetzt diese, da liest er ja das, was auf der anderen Seite passiert und der liest auch immer ein Buch. Und da switcht die Geschichte dann halt immer.
Ich kann es mir jetzt noch nicht so ganz vorstellen, wie es von einem zum anderen geht. Also es ist auch nicht, wenn ich die Seite umblätter, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also es ist halt durchgehend und dann greift er halt zum Buch und dann geht es nahtlos weiter. Bis dann derjenige auf der anderen Seite, also über den, was der da gerade liest, das ist ja dann deine reale Geschichte, bis da auch wieder die Situation kommt,
also
dass
sich
jemand langweilt und dieses
ja.
Buch liest.
Also es ist quasi eher wie so ein filmischer Übergang, dass... Aber wobei es im filmischen Übergang auch schwierig ist, wenn du die eine Seite oder die eine Perspektive hast. Also eher so eine Geschichte wie zwei Menschen wohnen in zwei Häusern gegenüber und der eine beobachtet den anderen was er macht, aus dem Fenster raus und dann wieder umgekehrt?
So könnte man sagen, wobei es halt immer so ist, dass, also der Punkt, der Switch ist eigentlich immer ganz klar, weil irgendeiner sagt, er langweilt sich gerade oder er hat Zeit und er liest wieder das Buch. Und dann liest er in diesem Buch weiter und dann ist es halt immer genau die andere Geschichte, was der andere gerade macht. Und diese beiden Geschichten gehen halt irgendwann, also man denkt, es ist ja klar, irgendwann müssen die ja zusammen gehen, weil sie von der Handlung aufeinander zulaufen. Und das Lustige daran ist deswegen, ich habe jetzt wieder das Riesenproblem, dass ich gar nicht viel verraten darf. Sie laufen aufeinander zu und man denkt sich immer so, ah, okay, jetzt habe ich es verstanden, darauf läuft das Ganze hinaus. So. Und dann, zack, ah, doch nicht. Aber wie denn jetzt? Es muss doch so sein, dass der und der und die Geschichte, die sich daraus ergibt, die ist total faszinierend, weil die total, die hängt viel enger zusammen, als wir alle denken.
Also es passiert schon ein bisschen mehr. Also es ist nicht so langsam erzählt, dass eigentlich der eine wartet auf den anderen.
Nee, das ist, glaube ich, noch die falsche Vorstellung. Es ist so...
Ja, aber so hast du gerade erzählt, dass das die Handlung wäre.
Ja, ist er auch. Nur muss ich das anders vorstellen, wie diese Geschichten aufeinander zulaufen. Also was ich, glaube ich, verraten kann, ist, dass das Buch von dem einen geschrieben worden ist und vom anderen handelt.
Okay.
Macht's das einfacher?
Nee, auch nicht. Ja, es also klingt ziemlich absurd. Ja, ja.
Es ist ziemlich schwierig zu erklären, aber es hat eine total schöne Logik in sich und ich habe es auch in einem Stück durchgelesen.
Muss man wahrscheinlich, oder?
Man muss es insofern...
Also ist es eine Urlaubslektüre?
Ja, total. Es ist nicht kompliziert, das ist ja das Lustige. Also es ist viel schwieriger zu beschreiben, als wenn man es liest. Lustigerweise heißt der Typ auch, das macht es vielleicht auch noch ein bisschen an, der heißt Escher.
Ah, okay, dann versteht man eigentlich, ja.
Also für alle die, das kannst du, glaube ich, besser erklären, wer Escher ist.
Escher ist so ein Künstler, der hauptsächlich Bilder mit so dreidimensionalen, sehr viel Treppen gemacht hat und dann aber immer mit so einem, sag ich mal, visuellen Trick, dass man denkt, die Treppe geht da hoch und dann geht die aber eigentlich doch runter und es sind Treppen verbunden, die so räumlich niemals verbunden sein können. Also das ist...
Und diese berühmteste so, ist ja die Treppe, wo
überall... Das ist dann Trompe d'œil oder so, ja.
Wo die eigentlich im Quadrat läuft und wo... Auf jeder Treppe, an jeder Seite des Quadrats gehen alle nach oben.
Ja.
Ja. Das erklärt es vielleicht ein bisschen.
Ja, oder für Filmfreunde, so ähnlich wie bei Harry Potter, wo diese Treppen sich dann anfangen zu bewegen. Oder wenn du läufst, wenn dann irgendwie alles dynamisch wird und so alles eigentlich überhaupt nicht funktionieren kann.
Und was ich am faszinierendsten fand, weil du checkst irgendwann, worauf das hinausläuft. Weil irgendwann gibt es, glaube ich, nach zwei Drittel des Buches gibt es eine ganz klare Erklärung, wer die handelnden Personen auf der anderen Seite sind. Und wenn du das, deswegen kann ich das nicht verraten erstmal. Also wenn du das aber gecheckt hast, dann denkst du dir so, okay, Clou habe ich jetzt verstanden, aber wie kommst du aus der Nummer raus? Weil ich finde, die große Kunst ist ja immer, wenn du eine tolle Idee hast und hast ein Buch geschrieben und denkst dir, super, 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 super. Und das hört ja irgendwann auf. Und dann ist es ja ganz oft so, dass so, ja gut, klar, es musste halt irgendwie aufhören. Und was der jetzt geschafft hat, ist genau dieser Effekt mit dem, mit der Treppe.
Ah.
Mehr kann ich jetzt aber wirklich nicht verraten. Weil
ja, stark. Also dann passen diese Bücher doch wirklich ganz gut zusammen. Weil es geht ja dann ganz viel um Bücher und Lesen und Buch im Buch und... Ja,
deswegen passen jetzt müssen wir von dir ein bisschen erfahren, warum sie gut zusammenpassen.
Ja, vielleicht auch nicht. Also ich glaube,
vielleicht doch.
Frau Komachi empfiehlt ein Buch, ist, würde ich mal sagen, eine ganz andere Art von Buch. Ich habe es gelesen, eben auf dem Flug hierher und für alle, die denken, die machen jetzt nur noch Beiträge aus Hotels und sind dauernd on the road. Wir sind jetzt beruflich hier und...
kann man ja kurz sagen, hier ist eine Podcast-Convention oder Messe? Nee, Convention, ne?
Ja, eine Konferenz, riesige Konferenz genau. Ja, international, groß, sind schon sehr gespannt und morgen geht's los.
Übrigens für alle, die jemals nach Chicago wollen, haben wir einen Tipp. Packt alle Klamotten ein.
Alle Klamotten, die ihr habt, nehmt den größten Koffer mit. Also sowas wie hier haben wir noch nie erlebt. Heute Mittag sind wir zum es liegt ja an diesem Michigansee, Riesensee, sind wir quasi an den Strand rausgegangen, saßen da im T-Shirt bei 15 Grad, wirklich geilstes Wetter, Leute, kurze Hosen, T-Shirts und 5 Minuten später verdunkelt sich das Ganze, es wird wieder richtig kalt und fängt an zu regnen.
Aber ich fand es auch so krass,
unglaublich.
Es kam ein Luftzug.
Ja.
Und danach war es 5 Grad kälter.
Also aber das ist so, du läufst auch die Straße lang, in die eine Richtung kommt warme Luft und von der Seite kommt dann kalte Luft. Und der Unterschied ist so krass. Und wir sind jetzt hier und die höchste Temperatur war 22, die wir hatten. Und morgen soll es 2, gefühlt -6 werden.
Ja.
Also,
ja. Also das nur am Rande. Wer also nach Chicago fahren sollte.
Verrückte Stadt.
Ja, immer Stadt. Auf alles.
Aber zurück zu Frau Komachi. Das Buch ist quasi in 5 Episoden geschrieben. Also das ist auch die perfekte Urlaubslektüre. Oder ich würde es auch empfehlen, man kann es total gut in einem durchlesen und dann vielleicht immer eine Episode pro Abend, Nachmittag, wie auch immer. Weil mir hat es ein bisschen leid getan. Ich habe alles im Flieger durchgebinged und dachte so, es wäre jetzt irgendwie schöner, wenn ich eine Pause einlegen würde, damit sich das setzt.
Okay, verstehe.
Und nicht, weil es kompliziert wäre, sondern vielmehr ist es so sehr, nicht, dass ich jetzt die Königin der asiatischen Literatur wäre. Ich meine, ich war immer großer Murakami-Fan, aber es ist sehr, hat auch ein relativ langsames Erzähltempo. Es ist alles sehr schön und genau beschrieben, um was es geht. Und die erste Episode geht um eine...
Also empfiehlt sie denn wirklich Bücher?
Das Lustige ist so, in den 5 Episoden geht es um 5 verschiedene Protagonistinnen.
Ja.
Und ich erzähle jetzt nur mal von der ersten ein bisschen was und dann vielleicht noch, was die anderen so sind. Aber die erste ist eine 20-jährige, Name schon wieder vergessen, weil mit Namen habe ich es eh nicht so, mit japanischen schon 2-mal nicht. Auf jeden Fall, die erste Person arbeitet in einem Damen-Oberbekleidungsgeschäft. Und
Herrenausstatter?
Ja, die Herrenausstatterin. Und ich will nicht sagen, sie hasst ihren Job, aber es ist so ein bisschen, die kommt vom Land, arbeitet jetzt in Tokio, das Ganze spielt in Tokio und zu Hause denkt jeder, sie hat es ja geschafft im Leben, die ist jetzt in der Großstadt und sie hat aber eigentlich gar kein Leben, weil sie eben keinen anderen Job bekommen hat, wohl nach dem College und den hat sie dann halt genommen und da kann man auch langsam aufsteigen, was sie dann irgendwie auch okay findet, aber irgendeine ältere Dame, Teilzeitkraft ist irgendwie so, ja, schäft immer so rum, findet sie nicht ganz so cool und eigentlich ist es ziemlich öde, weil die arbeiten wohl auch 6 oder 7 Tage die Woche, also die arbeiten super viel und sie hat eigentlich überhaupt gar keine Zeit und ernährt sich schlecht, macht keinen Sport, hat keine Freunde, hat als Umfeld immer nur dieses Kaufhaus. Und die ganze Kaufhausgeschichte will ich ja gar nicht erzählen, aber mehr oder weniger kommt sie dazu in einer bei ihr um die Ecke kleinen Gemeindebücherei, Bibliothek, Gemeindehaus, ein Buch auszuleihen. Und da sitzt Frau Komachi und Frau Komachi ist so eine, und das ist eigentlich sehr lustig, weil ja 5-mal mehr oder weniger die gleiche Geschichte erzählt ist. 5 Personen kommen zu dieser Frau, die muss unfassbar groß und unfassbar breit sein. Aber
die Geschichte, die du gerade erzählt hast, das ist nicht ein Buch, was sie empfiehlt, sondern das ist eine Geschichte und diese Frau kommt dann zu ihr.
Das ist jetzt die erste Episode oder die erste Geschichte in diesem Buch.
Okay.
Und diese 20-jährige Oberbekleidungsfachverkäuferin kommt in die Bibliothek und möchte sich weiterbilden, weil damit sie einen anderen Job bekommt im Leben, muss sie Word, Excel, solche Geschichten beherrschen und kann es nicht und möchte sich dazu einfach ein Buch ausleihen. Und quasi die Assistentin, die wird erst angelernt, um dann Bibliothekarin zu werden, schickt die dann alle immer in das Hinterzimmer und da sitzt, die wird immer anders beschrieben, eigentlich wie bei Ghostbuster The Marshmallow Man, sitzt wohl da hinten eine ziemlich kräftige, eher helle Frau, die ganz angestrengt filzt. Also die hackt immer auf irgendwas rum und filzt. irgendwelche, keiner weiß, was es genau ist. Und dann erzählt halt jeder sie immer so relativ barsch, aber wohl mit so einer charismatischen Stimme, fragt halt jeden so, was suchst du? Und dann fängt es an, so ein bisschen zu sein wie Kaffee am Rande der Welt. Weil dieses, was suchst du, bezieht sich nicht immer nur aufs Buch, sondern eigentlich so, was fehlt dir im Leben, was möchtest du? Also die, und die zu ihr gehen, merken dann schon auch immer so, jedes Mal wird in ihrem Kopf geredet so, ja, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin total unzufrieden mit meinem Leben, ich möchte einen anderen Job haben, ich habe keine Freunde, ich ernähre mich falsch, das ist ja alles scheiße, ja. Also jeder, der zu ihr kommt, denkt halt irgendwie sowas und sagt dann so, ich möchte mich weiterbilden, ich brauche irgendwie irgendwas für Excel. Und dann fragt die noch ein paar Mal nach und dann meistens bricht sie aus den Leuten raus, weil die so charismatisch ist. Und dann hackt die auf ihrem kleinen Schreibmaschine rum und gibt denen einen Zettel, wo dann die ganze Buchempfehlungen steht, wo die stehen. Und da ist immer ein Buch dabei, das was ganz anderes empfiehlt, wo dann diese fünf Leute immer so, hä, was ist denn das? Und
also zum Beispiel, was da jetzt nichts mit Excel zu tun hat?
Und überhaupt nicht. Okay. Also die hat so, was weiß ich, Excel für Anfänger und Excel für Dummies, Office für
Und dann Bekleidungstipps am Lake Michigan in Chicago.
Nee, und dann das Letzte ist dann irgendein, und ich glaube, dass die Japaner das halt kennen. Ich würde jetzt mal sagen, das wäre wie bei dir jetzt noch, wenn jetzt noch die kleine Raupe Nimmersatt draufstehen würde und du denkst so, hä, ich wollte doch Excel lernen, was soll das denn jetzt? Und die erste Person bekommt halt, also ich spoilere jetzt natürlich schon, man muss trotzdem also das ganze Buch lesen.
Geschichte.
Und dann ist es halt ganz, ganz süß, weil in dieser Geschichte, oder das ist ja ein Kinderbuch, geht es eigentlich darum, dass zwei Frösche gehen in den Wald und finden ein Ei und überlegen, und zwar ein riesenhaftes Ei, und überlegen sich halt, was machen sie mit dem Ei. Und egal, wen sie dann schon, und sie denkt, also erst denkt sie so, hey, Herr Albern, kommt sich verarscht vor, nimmt es halt trotzdem mal mit. Und dann geht's drum, dass diese Frösche dann einen Kuchen backen. Und egal mit wem sie sich dann über dieses Buch unterhält, jeder hat andere Kindheitserinnerungen. Die einen meinen dann so, ja, aber die lernen doch, wie man Omelette macht. Und die nächste sagt so, nee, aber das war doch ein Kuchen. Und dann sagt der dritte, nee, das war doch so eine Art Quiche. Naja, keiner weiß es so genau, aber irgendwie animiert dieses Buch dann diese 20-Jährige zu kochen, weil das ist ein Kinderbuch, das Rezept steht drin, so schwierig ist es ja wohl nicht. Und ja, das ist eben das Lustige, dass sie dann anfängt, kochen zu lernen und so wieder irgendwie ihre Perspektive oder ihre Sicht auf ihr Leben anfängt zu verändern mit Hilfe dieses Kinderbuches. Und das ist das, was als Effekt vielleicht immer so ein bisschen passiert bei Kaffee am Rande der Welt, dass du dich halt fragst, was willst du wirklich und was kannst du vielleicht verändern oder wie willst du jetzt weitermachen. Und dadurch, dass die ganz oft ihre Perspektive ein Stück weit einfach verändert, verändert sich natürlich automatisch die Sicht auf die Dinge und wird das Leben von den Personen eigentlich immer besser. Und das ist halt irgendwie sehr, sehr witzig. Und auch dann halt so ein Stück weit tiefgründig, weil die natürlich dann sind, sag ich mal, in den anderen vier Episoden ist einer dabei, der ist halt Buchhalter, wollte aber eigentlich immer ein Antiquitätengeschäft aufmachen oder Antiquitäten verkaufen. Und dann gibt's einen Rentner, der hat halt mal für eine Keksfabrik, war der eigentlich der Verkäufer und hat aber irgendwie sich auch tot gearbeitet und sieht's heute halt immer so, wird ja gar nicht wertgeschätzt, was er da alles gemacht hat, und irgendwie kann er sich mit seinem Produkt ja auch nicht richtig identifizieren, weil er hat den Keks ja nicht hergestellt, aber er war natürlich wichtig in dieser Kette. Und dann gibt's einen, auch einen jungen Typ, der irgendwie als Zeichner und ist halt so als Zeichner so ein bisschen verreckt. Und das ist halt irgendwie wahnsinnig spannend, weil sie gibt denen immer ganz unterschiedliche Bücher. Also sie müssen von, der eine liest dann von Charles Darwin die Aufzeichnungen und fängt dann plötzlich wieder an zu zeichnen. Und also die reagieren ganz unterschiedlich auf die ihnen empfohlenen Bücher. Und da werden auch immer so ein bisschen die Antworten gegeben. Und je nachdem, welches Kapitel du liest, und ich glaube deswegen, das ist so die große magische Antwort dieses Buches. Und das will ich jetzt, finde ich, ist nicht gespoilert, weil ich, das ist ja so ein Stück weit vielleicht auch Tatsache, jeder, und ich glaube, ein Buch lässt viel mehr Bandbreite für Interpretation, für deine eigene Interpretation, weil du es dir ja vorstellst und weil du dir genau rauspickst, was ist dir wichtig. Als ein Film bespielt dich ja viel mehr. Ja. Aber das eben, und was ich vielleicht als Detail vergessen habe, die bekommen von ihr immer diese, jeder von den fünf bekommt den schnell getippten kleinen Katalog mit diesem Zusatzbuch und dann gibt es ja allen immer noch ein Geschenk mit.
Ja.
Und zwar das, was sie selber gefilzt hat. Also dieses Filzen ist für die, die selber, glaube ich, so.
Was ist denn Filzen?
Filzen ist, wenn du aus Wolle diese gefilzten Figuren oder Untersetzer herstellst.
Okay, noch nie gesehen. Nie gemacht.
Ja, das ist nichts, also das wird aber an der Volkshochschule, ist das so ein gern genehm.
Zupfkurse.
Ja, ja, ungefähr so.
Filzkurse.
Ja.
Ja, Filzen war für mich immer durchsucht werden.
Nee. Also wie Filzpantoffeln, das herstellen, das kannst du
das
halt.
Das heißt Filzen.
Das heißt Filzen, ja.
Also.
Und dann gibt es denen halt jedem ein ganz besonderes
Filz
mit. Also der ersten gibt sie eine kleine Bratpfanne mit und sagt, das ist so quasi ihr Zusatz. Und die erste lernt dann quasi kochen. Und
auch wegen dem Ei.
Auch wegen dem Ei. Und dann, lass mal überlegen, dem Rentner gibt sie dann eine Krabbe mit und dem, also jeder bekommt, dem Jungen, der nicht mehr zeichnen kann, will, dem gibt sie eine Katze mit. Und das Lustige ist, dass dann die Leute da, das ist so wie wenn du zum Wahrsager gehst oder zur Wahrsagerin, die interpretieren in die ganzen Dinge was rein. Also der eine denkt dann so, warum bekomme ich eine Katze? Ich bin ja gar kein Katzenfan. Dann sieht er irgendwo einen Flyer mit einer Katze, deutet es direkt als Zeichen, geht zu dem Mann hin, führt ein Gespräch, kommt wieder vielleicht für sich selber auf den richtigen Weg. Also so spinnen sich auch ganz absurd und lustig die Geschichten. Immer mit diesem, ihnen wurde ein Buch empfohlen und ihnen wurde dazu noch ein Objekt gegeben. Und das Schöne ist, oder sag ich mal, das große Ganze, was am Ende halt rauskommt, ist, dass jeder anders auf die Bücher reagiert, sich das rauszieht, was er am tollsten, am spannendsten, am treffendsten, also wo er halt relaten kann. Wo
wird denn dann immer eine Geschichte durcherzählt?
Ja, es wird immer eine Geschichte, sind immer ungefähr 50 Seiten, also es ist wirklich so easy zu lesen und die macht aber auch was Nettes und ist so ähnlich wie bei dir, die Geschichten werden dann natürlich, also jeder hat immer so gleiche Elemente, du kommst natürlich immer zu dieser Frau, diese Frau sitzt da und ihr ganzes Filzzeug ist in dieser Keksdose. Die Keksdose ist auch so ein Running Gag, weil der eine natürlich für diese Keksfirma gearbeitet hat, also der hat dann eine ganz andere Bindung dazu und aber alle kennen diese Kekse und ja, es ist einfach total nett, dass es dann untereinander so Verknüpfungen gibt, dass zum Beispiel der alte Mann, der wohnt in einem Haus, wo der Antiquar wohnt, wo der eine junge Typ, der später selber Antiquar werden möchte, bei dem
also verknüpfen sich schon ein bisschen.
Die verknüpfen sich so ein bisschen, aber jetzt nie offensichtlich, sondern so, dass du dann als Leser immer weißt, aha, Während die eigentlich immer einzeln ablaufen, weiß der Leser nachher mehr. Und das ist eigentlich sehr nett.
Du hast mich gar nicht gefragt, warum das Buch Wackelkontakt heißt.
Warum heißt das Buch Wackelkontakt? Weil er deswegen den Elektriker bestellt hat, oder?
Ja.
Davon bin ich jetzt ausgegangen.
Ja, aber was ich vergessen habe, was ich unterschlagen habe bis jetzt noch, weil ich habe überlegt, ob ich das erzählen kann oder nicht, aber ich habe jetzt so ein bisschen überlegt, der Elektriker stirbt. Direkt am Anfang.
Jetzt wollte ich gerade sagen, das ist zu hart gespoilert zum Rausschneiden.
Nee, ist es eigentlich nicht, weil das passiert sofort. Also dieser Elektriker kommt irgendwann und dann kriegt er einen Schlag. Weil der Escher aus Versehen die Sicherung wieder reingemacht hat. Also der hat oft die Sicherung rausgemacht an der Klingel, damit halt er die Klingel nicht hört. Und geht dann halt, als dieser Elektriker in der Küche einen Wackelkontakt beheben will, geht er halt an die Tür und sieht, dass die Sicherung raus ist und dachte, ich habe vergessen, die Sicherung wieder reinzumachen, macht die rein und in dem Moment hört er aus der Küche, weil er den total vergessen hat, dass der Elektriker einen Schlag kriegt. Und das ist eigentlich auch mit so der Ausgangspunkt dieser ganzen Geschichte. Und man könnte ja jetzt denken, oh, dramatisch, traurig und so weiter. Ist es aber gar nicht, sondern das bringt den Stein ins Rollen. Das ist das Spannende noch.
Mm.
Deswegen halt auch dieser Titel Wackelkontakt. Das gerade überlegt, ob ich die ganze, ob das wirklich verraten kann.
Ja, ich glaube, das musstest du erzählen, weil ich glaube, so ist es zu abstrakt. Da hätte ich es jetzt nicht gekauft und auch nicht gelesen.
Ja, das Schwierige ist wirklich diese weil es halt eben nicht wie bei dir so Einzelgeschichten sind, die dann so durch eine kleine Metageschichte verknüpft sind, sondern es ist eigentlich eine Geschichte, die von zwei Seiten erzählt wird, aber durch diesen Kniff, dass sie halt in einem Buch stehen, das über die Personen handelt, um die es da gerade geht, auf der einen Seite, ist es halt total schwierig, das so erzählerisch auseinanderzupflücken, ohne zu viel zu verraten. Aber deswegen habe ich überlegt, aber ich glaube, das kann ich verraten, ohne zu viel zu spoilern, weil sonst würde die ganze Geschichte nicht ins Rollen kommen.
Ja, ich habe jetzt auch die ganze erste Geschichte, aber die lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, weil die ist halt als Einstieg, die ist halt so, wie ich schon gesagt habe, kam es mir so sehr japanisch vor. Es ist eine sehr langsame Erzählgeschwindigkeit und sehr fein erzählt, also sehr genau, damit man irgendwie, sage ich mal, den Kontext versteht und vielleicht auch so ein bisschen, wie die einzelnen Protagonisten nachher auch ticken. Also das ist so...
Das finde ich aber sehr japanisch, diese langsame Erzählstruktur. Also wir hatten jetzt schon einige japanische Bücher im Podcast und die waren ja alle langsam.
Die waren alle langsam, ja.
Also wie, du hattest auch mal eins, das fand ich auch, habe ich danach auch gelesen, fand ich super, mit diesem Roboter, der...
Ja.
Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber wo dieser Roboter dann zu dieser... in diesem Geschäft steht, bis man erstmal checkt, worum es da geht.
Clara und die Sonne.
Ja, ist ja schon, also man hat dann irgendwie 40 Seiten gelesen und eigentlich ist nichts passiert.
Ja.
Obwohl man total viel,
ja.
Es ist total viel passiert, aber.
Ja. Ja, also ganz so langsam ist es nicht, aber es ist schon ähnlich. Also ich glaube auch am Anfang kommt es einem so langsam vor, weil natürlich dann die Gesamtsituation, bis man mal gecheckt hat, ja, es geht jetzt nicht gleich bei einer Buchhändlerin oder Bibliothekarin los und Leute kommen und dann wird dann ein Buch empfohlen, sondern es wird ja immer die einzelne Geschichte von diesen fünf Leuten erzählt und dann, also wenn die erste Geschichte erzählt ist, geht derjenige hin und dann entwickelt die sich erst. Also du musst ihn kennenlernen, dann ist der Startpunkt bei der Bibliothekarin und dann machen die irgendwas aus ihrem Leben.
Okay, jetzt Frage an dich. Wie viele Sachen fallen dir noch ein, durch die sich die Robbe Nimmersatt gefressen hat?
Ich glaube schon. Also ich habe das Buch auch absolut geliebt. Ich fand es super.
Ich hatte es als Kinderbuch. Meine Mutter hat also mir erzählt, dass es mit dauernd vorgelesen hat.
Und du kannst dich nicht mehr erinnern.
Ich kann mich an kein einziges mehr erinnern. Ich bin mir sicher, dass ein Apfel und ein Blatt dabei waren.
Ja, ein Apfel auf jeden Fall. Blatt weiß ich gar nicht. Hat die sowas Banales gefressen? Eine Erdbeere hat sie auf jeden Fall gefressen. Pfirsich, glaube ich. Ja? Siehst du, muss ich auch mal wieder ausleihen.
Aber ist lustig. Also die Story ist ja klar. Ne? Die frisst sich ja immer weiter, immer weiter, immer weiter. Aber
eigentlich ist genau die Raupe Nimmersatt ist genau auch wahrscheinlich so ein Buch. Du machst 1000 Sachen in deinem Leben um, damit du dann hoffentlich nachher der Schmetterling
dick und
wirst.
Fett bist. Nee. Ja.
Finde ich hier in Chicago übrigens total nett. Die machen hier überall so Wiesen, Wildblumenwiesen und nicht so, schreiben nicht drauf hin für Biodiversität, sondern auch nicht für Bienen, sondern die schreiben hin für Schmetterlinge.
Ja, ich finde, das ist, muss ich aber auch sehr lachen. Es gibt ja bei uns um die Ecke gibt es einen Nachbarn, der hat vor seiner Garage ein Stück Wiese. Das ist ungefähr, das ist ein Dreieck mit einer Kantenlänge von maximal 50 Zentimeter. Mehr ist es nicht. Und in der Mitte, und das finde ich so unglaublich deutsch, in der Mitte von diesem ganz kleinen Stück Rasen steckt ein Schild mit einem Hund, der dahin macht und der ist durchgestrichen. Also ein Verbotsschild, dass da bitte keine Hunde auf diese Wiese käten. Und jetzt kommst du hier hin und dann denkst du, bei jeder Wiese steht immer nur so ein Schild mit so einem Riesen, das ist ein Riesenschmetterling.
Ja. Ein Schmetterling ist bestimmt 60 Zentimeter.
Ja, riesig und vor allem auch bei den kleineren Stücken. Also ich habe in der Stadt ein paar Kübel gesehen, da war eigentlich mehr Schmetterling als überhaupt Platz dann noch. Aber das finde ich, das ist viel netter. Also irgendwie, weil ich würde meinen Hund auch nicht da, dann würde ich den wegziehen. Aber wenn da so ein Schild steht, bitte hier nicht, auf so einem 50 mal 50 Zentimeter großen Stück Gras, dann finde ich das schon eher provozierend, das zu übersehen.
Hier, komm, geh mal hin.
Ja, genau, hier. Nee, also das fand ich wirklich sehr, sehr nett, diese Schmetterlingsschilder.
Also was mir echt gut gefallen hat an dem Buch war, das ist aber so ähnlich wie bei Café am Rande der Welt. Das ist ja immer so, keine so Wahnsinns-Riesen-Message. Und man weiß es ja oft selber, aber ich glaube, man sucht die Antwort ja so oft. Also was ich nett fand, war, ich glaube, ein großes Geheimnis ist einfach mal loslassen. Da gibt es eine Geschichte über eine Verlegerin, wo ich sagen muss, da konnte ich total gut relaten, wenn du irgendwie 1000 Dinge machst in deinem Job, um nach vorne zu kommen und denkst immer so, ja, du bist unentbehrlich, aber so machst halt einen guten Job, du machst es auch gern und so weiter und so fort. Und dann bekommt die halt ein Kind und kann dann nicht mehr so, dann kriegt die halt nicht mehr die geilen Jobs, sondern meinen, die ist wohl noch ganz gut im Verlag mit ihr und sagen so, ja, sie muss jetzt hier nicht mehr aktiv, sondern sie kommt jetzt ins Archiv. Was nett gemeint war, damit du immer schön um 5 gehen kannst. Also ich glaube, die Japaner sind in ihrem, wie viele Stunden sie arbeiten und in der Pünktlichkeit, wann sie kommen, wann sie aufhören, auch sehr akkurat und so quasi gut gemeint, aber in den Keller versetzt. Und da ist es auch extrem spannend, was sie dann eben für ein Buch bekommt. Also die Dame empfiehlt sehr viele Kinderbücher. Eigentlich fast jeder von denen bekommt ein Kinderbuch. Und das fand ich irgendwie interessant. Also
wenn ich mich nicht vertue, gibt es im Japanischen sogar ein Wort für sich zu Tode arbeiten. Karoshi.
Ja.
Da dachte ich auch so, also dass man schon ein eigenes Wort dafür hat, dann scheint es ja wirklich viele Menschen zu geben, die es da übertreiben.
Ich glaube, man muss echt mal nach Japan fahren. Also es macht irgendwie auch Lust.
Du wolltest doch sowieso immer Ramen essen.
Ja, ich mag auch Sushi.
Ja, ich nicht. Ich esse dann Ramen, du kannst Sushi essen. Aber nach Japan auf jeden Fall mal. Da können wir dann auch wieder bestimmt in einem Hotel eine Folge aufnehmen mit Büchern aus amerikanischen Büchern dann.
Ja.
Wie lesen sich amerikanische Bücher in Japan? Ist das auch eine Frage? Liest man Bücher? Also viele machen das ja. Wenn sie in Urlaub fahren, nehmen sie Bücher mit aus dem Land.
Ja.
Also lesen dann jetzt, wenn sie in London sind, Bücher, die in London spielen. Aber liest man Bücher anders, wenn man in dem Land ist oder in der Stadt sogar, wo sie geschrieben worden sind oder wo sie spielen? Das ist ja nochmal ein Unterschied.
Glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, das ist dieses Lokalkrimi-Phänomen.
Okay, dann nehmen wir aber, das ist ja, wenn es da spielt. Aber sagen wir mal, wir wären jetzt in der Stadt, wir würden einen Chicagoer Autor besprechen oder eine Autorin. Würde man das anders wahrnehmen, anders lesen? Vielleicht, das Buch muss ja gar nicht in Chicago spielen, das kann ja in Paris spielen. Aber würde man dann trotzdem das anders lesen?
Ich glaube aber nicht, dass wenn du ein Chicagoer Autor bist, du deine Sache in Paris spielen lässt. Und wenn, bist du nach Paris gereist, um die Atmosphäre aufzunehmen. Außer du heißt Karl May, dann, dann hast du dir einfach irgendwas aus den Fingern gesogen. Und
übrigens, mein Highlight des Tages, musste ich sehr lachen, fand ich sehr lustig. Wenn mir jemand gesagt hätte vor Jahren, dass ich in, das wie heißt es, Chicago, nee, Architecture, wie das
Architecture Institute.
Genau.
Auf Chicago.
Dass ich da reingehe und in eine Dauerausstellung gehe, wo die Hochhäuser, die es ja hier zuhauf gibt, besprochen werden. Und das Erste, was ich mir angucke, von jemandem gebaut worden ist, den ich selber höchstpersönlich mal in Rottweil an einer Bierbude interviewt habe und der mir einen wunderbaren Satz gesagt hat, nämlich Gebäude sind wie alte Freunde, man weiß erst nach Jahren, ob es funktioniert.
Also da musst du jetzt so ein bisschen Kontext geben. Also, ja,
es geht um Helmut Jahn, der mittlerweile gestorben ist.
Und das wusste ich auch nicht, in Chicago sein Büro hatte. Also ich wusste, dass der in den USA war, weil der hauptsächlich Hochhäuser gemacht hat, aber dass der eben hier sein Büro hatte, das wusste ich nicht.
Genau, und der hat in Rottweil, in Baden-Württemberg, hat der die höchste Aussichtsplattform Deutschlands gebaut, nämlich den Testturm, damals noch für ThyssenKrupp. Der gehört denen, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr. Ist, glaube ich, in die Elevator-Schiene ausgelagert worden. Auf jeden Fall ist das ein Testturm, der 246 Meter hoch ist und halt da mitten in der Landschaft steht. Und er hat das Ding nachher gebaut. Und beim Richtfest waren wir da, weil ich das für
einen WDR... Nee, eigentlich ist die Geschichte noch viel absurder. Noch absurder? Weil ThyssenKrupp wollte damals, da gab es noch nicht mal einen Wettbewerb, die wollten einfach nur eine Betonröhre hinstellen und das hat, ich will nicht sagen, der Praktikant von irgendwem geplant, also weil Das hat ja keinen Anspruch. Das war eine Betonröhre und innen drin sollten Aufzüge fahren. Ja klar, der Statiker hätte es ja nachher nachmachen müssen, aber der Architekt hat da ja überhaupt nichts.
Stimmt, architektonisch ist es eine Röhre.
Ist es
ja, stimmt.
Nur länger. Und dann war es aber so, ja, dadurch, dass es so hoch, so präsent und so besonders wird, haben sie dann doch beschlossen, so ja, das, da kann eine Aussichtsplattform drauf, das muss ein touristisches Highlight werden, da muss es ja auch ein bisschen nach was aussehen.
Das hat der nur geplant.
Na, der hat einfach diese Hülle.
The Membrane hat er geplant.
Ja.
Ah, okay. Ich dachte, er hätte das ganze Ding geplant.
Nee, ursprünglich hat das ja irgendein anderer Heinzchen angefangen und dann.
Ja, okay.
Und dann ist es aber dann groß ausgelagert worden.
So, auf jeden Fall hat dieser Helmut Jahn, also ich kam da um die Ecke und dann war das erste Bild da von einem Hochhaus. Und das hat Helmut Jahn gebaut. Und das fand ich schon sehr, sehr lustig, dass ich da dachte, ich kenne ja jetzt nicht viele Architekten persönlich. Also vor allem jetzt nicht welche, die Weltrang haben. Eigentlich gar keinen. Dann in Chicago reinzukommen, der erste, dem man begegnet, ist dann der, den man mal auf dem Brichtfest in Rottweil. Da habe ich nämlich getroffen. Das fand ich so lustig. Ich hätte den niemals erkannt, weil ich kenne ja keinen Architekten jetzt. Und dann stand der da und der sah aus wie Helge Schneider. Also von den Klamotten her, der passte da überhaupt nicht
hin. Also das Geilste an ihm fand ich bei diesem Richtfest, der hatte halt so einen weißen Anzug an.
Und knallrote Schuhe.
Ja, aber Nike.
Ja.
Turnschuhe.
Also ich fand, der sah so ein bisschen aus, als hätte ihn da einer hingestellt und er war auf der komplett falschen Veranstaltung gefühlt irgendwie. Und keiner wusste, wer das ist, ich ja auch nicht. So. Und dann stand er da ganz alleine und dann hast du gesagt, das ist Helmut Jahn, da musst du hingehen. Und ich sag, wer ist Helmut Jahn? Dann bin ich hingegangen, habe ihn gefragt so und der war, glaube ich, sehr, sehr glücklich, dass ihn überhaupt jemand angesprochen hat, weil da stand er wirklich ganz alleine rum. Und dann habe ich mich ja noch ein bisschen mit ihm unterhalten. Das fand ich sehr, sehr nett. Also so toll. Und das aber jetzt hier in Chicago. Und das Gebäude, das war ja ein schönes Missverständnis dann, das Gebäude heißt 1000M, was er hier gebaut hat. Wir haben das auch schon gesehen. Wahnsinnsding. 73 Stockwerke hoch. Und dann dachte ich aber, das wäre 1000 Meter hoch, also ein Kilometer. Und dann sind wir weiter in diesem Institut herumgelaufen. Und dann haben die das größte Haus, also da war ein Modell von der ganzen Stadt hier, und das größte Ding war halt 642 Meter. Und ich dachte, das kann nicht sein, da kann ich ein Haus hier hingestellt haben, was doppelt so hoch ist fast. Und wir haben das nicht gesehen. So, und dann kam aber raus, das Gebäude heißt 1000M. Und das 1000M steht nicht für 1000 Meter. Also, es war nur, der war deutlich kleiner, ein paar hundert Meter. Was immer noch groß ist, aber hier in Chicago fällt es dann doch nicht so auf, weil die Häuser schon sehr, sehr groß.
Das ist echt verrückt.
Ja, also, kurz zum Schluss dann noch. Für wem würdest du dein Buch empfehlen? Wir können...
Also, ich würde sagen, das ist... eine mega Urlaubslektüre, also für alle, die jetzt irgendwie Ostern noch Geschenke suchen oder was Sinnvolles verschenken wollen, außer Socken und Eiern. Tolles Buch oder auch für die Sommerferien. Aber ich würde auch sagen, das ist so ein Jeden-Tag-Buch, weil es nicht schlimm ist, wenn man Pausen einlegt. Also wenn man jetzt irgendwie, ist schon ganz geschickt, wenn man eine Episode durchlesen kann, also wenn man 50 Seiten schafft, aber wenn man das jetzt auf 5 Wochenenden verteilt macht, dann ist das überhaupt gar kein Thema. Also ich würde sagen, das ist immer in sich mehr oder weniger abgeschlossen und das, was nachher wieder zusammengeführt wird, ist nicht wild. Deswegen, ich finde das ein sehr schönes Buch, weil dadurch, dass es eben 5 Protagonisten sind, kann sich jeder wiederfinden. Also da ist ja von, ich habe es glaube ich nicht ganz, die 20-jährige Oberbekleidungsverkäuferin, dann dieser Grafik- oder Produktdesign-Student, der dann nachher eigentlich arbeitslos ist, die Verlegerin, die dann ein Kind bekommt und eigentlich in dieser, sie liebt ihr Kind, aber ein bisschen verzweifelt ist, weil sie diesen Job nicht mehr hat. Und dann eben noch der Rentner, der Go spielen lernen soll, weil seine Frau ihn zu Hause nicht haben will und dann irgendwie mit seinem Leben auch nichts anfangen kann. Und dann eben noch ein, er ist glaube ich 35, ist Buchhalter in einem Unternehmen, hat aber immer davon geträumt, einen Laden aufzumachen, also Antiquitätenhändler zu werden, also so Flohmarkt, aber sich auch nicht getraut, also so sich selbstständig zu machen. Also da ist, glaube ich, einfach für jeden was dabei, von selbstständig machen oder vielleicht wieder oder verändern oder ganz anderer Job oder Krise im Leben, irgendwas wieder aufnehmen. Also für jeden was dabei und ja, es ist einfach ein schönes Buch.
Ja, also ich würde Wackelkontakt von Wolf Haas jedem empfehlen, der Bock auf verdrehte Geschichten hat, mal was ganz anderes lesen will und trotzdem eine super fesselnde Geschichte hat, die einen nicht mehr loslässt. Also es ist jetzt keine Urlaubslektüre, die man weglegen kann, sondern es ist so diese klassische Urlaubslektüre. Morgens hin, an den Strand legen oder wo auch immer man gerade ist und dann lesen. Und ja, anschließend denken, wow, krass.
Weil sonst verliert man den Faden.
Nee. Also es ist kein Buch, was du montags anfängst.
Das Kabel, den Strom.
Und eine Woche später dann weiter.
Stehst auf der Leitung.
Genau, dann hast du einen Kontakt.
Alles klar.
So, Freunde, die vielleicht überbordende Akustik hier, bin ich selber mal gespannt, wie es nachher klingt. Bitte entschuldigen, wir sind unterwegs. Wir sind, falls wir es noch nicht erwähnt haben, wir sind in der Stadt der Schmetterlinge.
Ja.
In Chicago.
Nee, wir sind in der Stadt des Trump Tower.
Des Trump Tower, der hier wirklich sehr präsent in der Mitte steht.
Ja.
Also man kommt nicht dran vorbei, nicht drum rum. Ist schon ein großes Gebäude.
Ja.
Und er hat auch sehr bescheiden seinen Namen dran geschrieben. Also ja, falls man nicht im Klaren ist oder sich unsicher. Sagen wir mal ja, so, man ist unsicher.
Wo, nee, einfach als Wegweiser, wenn man wissen will, wo dieses Hotel und, glaube ich, Business Center oder was ist, eigentlich direkt zu finden.
Ja, also kaum zu verpassen. Wenn es euch gefallen hat oder wenn euch unser Podcast sowieso gefällt, dann empfehlt ihn doch einfach mal Freunden und Freundinnen weiter. Dann können wir wachsen und weiter tolle Geschichten erzählen aus Paris, Okinawa, vielleicht demnächst. Wir wissen es nicht. Und wenn ihr Ideen habt, über die wir mal was machen sollen, Bücher zum Beispiel, dann schreibt uns einfach eine Mail.
Ja,
an schussvombuch@gmx.de.
Und danke, Steffi, es war wirklich ein sehr schönes Buch, das du mir da zu Weihnachten zu
bedankst Weihnachten zum bei dir selber ist jetzt das, nee, sind wir schon so weit, das
ja. 13.000 Schritte, nee, 16.000 Schritte, egal. Also, ich bin schon ein bisschen drüber und die Zeitverschiebung. Nein, ich bedanke mich gerade bei Steffi, die mir dieses Buch zu meinem Geburtstag geschenkt hat. Sehr schön, definitiv zu empfehlen. Ich werde es dir mal zurückreichen, aber nicht, damit du es auch lesen kannst. Ja,
sonst würde ich den Markus Krebs-Witz noch zitieren. Wir machen jetzt ein Programm über gespaltene Personen. Das erzähle ich doch gerade. Also in dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.
Schuss vorm Buch.